Ich grüße euch, liebe Geschwister, wo auch immer ihr seid. Es gibt einen Begriff, der in den letzten Jahren in den USA auftauchte. Es kommt auch ab und zu jetzt hier in Deutschland vor. Und zwar heißt es Fake News. Das bedeutet gefälschte oder falsche Nachrichten. Manchmal trifft dieser Begriff zu, weil man merkt, dass in den Nachrichten eine bestimmte Sache betont wird, aber alles anders ausgeblendet wird und relevante Fakte ignoriert werden. Das kommt schon mal vor, dass wenn man alles einbezieht, ein ganz anderes Bild vorhanden wäre. Aber oft ist es einfach eine Floskel, um sich mit Dingen nicht zu beschäftigen, die der eigenen Überzeugung nicht passen oder die einfach unangenehm sind. Da sagt man lieber, nee, Fake News, falsch. Das kann man eh nicht glauben. Was man auch damit tut, ist eben, man versucht, die Glaubwürdigkeit von dem anderen zu untergraben. Ist das wirklich glaubwürdig, was diese Person sagt oder berichtet? Diese Frage kommt auch mit der Bibel vor. Da gibt es Leute, die wohl sagen würden, das ist Fake News, was die Bibel sagt. Das ist alles, stimmt alles nicht. Ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Das, was wir lesen, etwas, was wir vertrauen können? Kann man diesen Worten, die wir täglich lesen, die auch die Grundlage, eine Grundlage unseres Glaubens bilden, können wir diesen Worten vertrauen? Darum geht es mir heute. Denn wenn wir selbst in der Bibel lesen, oder wenn wir zusammen als Gruppe in der Bibel lesen, oder mit anderen, die nicht gläubig sind, in der Bibel lesen, dann wird diese Frage kommen, stimmt das, was da steht? Können wir das vertrauen? Darum geht es mir heute. Und wenn wir über die Bibel reden, dann ist es auch so, dass wir einfach man denken würde, das wäre ein Buch. Ja, so ist es auch hier, das ist ein Buch. Aber das stimmt eigentlich nicht, denn die Bibel besteht aus 66 Büchern. Das sind 39, die in dem Alten Testament zu finden sind, 27 im Neuen Testament. Und diese Bücher wurden von mehr als 40 Schreibern verfasst, über einen Zeitraum von über 1500 Jahren. Es ist für mich wirklich erstaunlich, dass diese großen Themen des Lebens so einheitlich beschrieben werden, dass da keine wirklich große, krasse Unterschiede gibt über die wichtigsten Fragen des Lebens, wie wer ist Gott und wie ist Gott? Was ist der Sinn meines Lebens? Die Bibel ist wirklich eigentlich das bestbezeugte Buch der Welt aus der Zeit, wo es entstanden ist. Vor allem das Neue Testament. Es gibt hunderte von Manuskripten aus den ersten Jahrhunderten vor allem, die Teile der Bibel haben oder die ganze Bibel haben in sich. Heute wissen wir, dass die Bibel in über 500 Sprachen übersetzt ist, die ganze Bibel. Mehr als jedes Buch auf der Welt. Sie wird auch von mehr Menschen gelesen als jedes andere Buch auf der Welt. Dieses Buch ist wirklich einmalig. Aber es ist nicht allein das was dieses Buch so einmalig macht. Hier, und das ist das Wichtigste, lernen wir den kennen, der sich Sohn Gottes nennt, unser Heiland, unser Erlöser, Jesus Christus. Das ist Jesus Christus, der uns bezeugt wird in diesem Buch. Naja, wenn wir schon bei Jesus Christus sind, dann wäre es auch angebracht zu fragen, was war seine Haltung zu der Schrift, die für ihn das Alte Testament war. Und ich würde sagen, wir brauchen uns eigentlich nicht lange zu beschäftigen, mit Jesus in den Evangelien zu lesen, von seinem Leben, um klar zu sehen, wie hoch er die Schrift einschätzt. Wir bekommen schon in den ersten Kapiteln Ahnung davon. Zum Beispiel bei der Versuchung, wo der Teufel ihn versucht oder versuchen will. Und bei jeder Versuchung, was ist seine Antwort? Seine Antwort ist, Es steht geschrieben. Da zitierte er denn aus der Schrift. Und das heißt, für ihn war die Schrift, die Heilige Schrift, die letzte Autorität in seinem Leben. Und da will ich, da gibt es viel mehr dazu zu sagen, aber eine Sache will ich hier betonen. Da gab es eine Auseinandersetzung mit Pharisäern. Nicht das einzige Mal. Und in dieser Auseinandersetzung ging es um einen Vorwurf von den Pharisäern, dass Jesus Gotteslästerung gemacht hatte, weil er sich Gottes Sohn nannte. Und da lesen wir in Johannes 10, Vers 34, Jesus antwortete, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Fragezeichen. Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir der Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Das ist eigentlich in einer Weise eine komplizierte Stelle. Ich habe auch überlegt, ob ich das nehme. Aber ich habe es genommen, weil da eine wichtige Aussage ist. Nur um es ganz kurz zu fassen. In dieser Stelle zitiert er aus Psalm 82. Und darum geht es, dass Gott Menschen Götter nannte oder genannt hatte. Und es war, weil sie eben gottähnliche Aufgaben erfüllt haben. Vor allem als Richter. Ein Richter erfüllt eine Aufgabe, die eigentlich auch Gottes Aufgabe ist. Und vom Zusammenhang her in Psalm 82 ist es klar, das sind keine Götter, sondern Menschen, die diese Aufgabe erfüllen. Und die erfüllen es schlecht. Und da werden Vorwürfe laut. Aber Gott nannte sie Götter. Und das Argument von Jesus ist, wenn sie so genannt werden, die offensichtlich fehlbare Menschen sind, warum kriege ich Ärger? Weil ich diesen Begriff benutze. Und anschließend beruft er sich auf seine eigenen Werke als Nachweis, dass das stimmt, was er behauptet. Aber was unser Thema betrifft, interessiert mich hier der Satz in der Mitte. Dann sagt Jesus, hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Hier nannte er diesen Zitat Gottes Wort. Und dann seine Behauptung, was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Und hier wird ein Wort benutzt aus dem Griechischen, was wirklich heißt, das erinnert mich so an ein Seil, denn es heißt unauflöslich. Wenn man ein Seil denkt, das verknotet ist, und dieses Knoten ist so fest, dass man ihn nicht auseinanderkriegt. Man kriegt ihn nicht gelöst, aufgelöst. Es ist nicht aufzulösen. So ist es. So dieses Bild benutzt Jesus, um das von der Schrift zu sagen. Es ist fest, man kann es nicht ignorieren. So ist es. Und nach seinen Worten muss man sich darauf ausrichten. Und weil Jesus diese Einstellung hatte, benutzte er auch die Schrift, um seinen Jüngern Verständnis für das zu geben, was er getan hatte und was ihm alles widerfahren war. Er benutzte ihn in ihrer sozusagen Ausbildung. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 24, ab 44 folgendes. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Seht ihr das? Er sagt, diese Schriften, die vor hunderte Jahren von vor Jesus geschrieben wurden, sagt er, sie haben über mich geschrieben, über Jesus geschrieben. Und diese Dinge, die gesagt haben, mussten sich erfüllen. Und es ist klar, dass diese Menschen, wenn sie wirklich vor hunderte von Jahren vorher das aufgeschrieben haben, da haben sie jetzt nicht Informationen, nicht nur von sich, sondern es muss von irgendwo herkommen. Und so öffnete Jesus den Jüngern das Verständnis für die Schrift, wie das alles passt und wie das zu seinem Leben passt. Und er beruft sich darauf, indem er sagt einfach, so steht es doch in der Schrift. Wenn es dort steht, dann gilt es auch. Und Jesus steht dazu. Nun haben wir von Jesus gehört und ich muss ehrlich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich manches lese oder höre über die Bibel, so ein bisschen, dass die Bibel auf der Anklagebank ist. Und man wirft ihnen vor, dies oder jenes. Und wenn das so ist, dann will ich einfach die Bibel zu Wort kommen lassen. Denn eigentlich, wenn es eine Person ist, die angeklagt ist, dann darf diese Person was gegen seine Anklage aussagen, oder? So verstehe ich das Rechtssystem hier in Deutschland. Was ist also das Selbstzeugnis der Schrift? Was sagen die Autoren, die diese Worte aufgeschrieben haben? Ich beschränke mich ja auf zwei Stellen. Von Menschen, die selbst diese Sachen geschrieben haben. Zuerst mal von Petrus wollen wir hören. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Okay, versteht ihr, was Petrus hier sagt? Er sagt, das, was wir in der Schrift lesen, ist nicht einfach von Menschen ausgedacht. Diese Menschen wurden vom Heiligen Geist getrieben, heißt es hier. Und hier wird ein Wort benutzt, das finde ich so toll, das mich an ein Bild mit einem Schiff erinnert. Wenn ein Schiff vom Wind getrieben wird oder getragen wird, dann wird dieses Wort benutzt. Das heißt, ein Segler kann mit den Segeln etwas ausrichten, ist aber vom Wind abhängig. Der Wind entscheidet, wo es geht. Und so haben heilige Menschen, das heißt nicht besonders vollkommene, sondern heilig heißt einfach von Gott ausgewählt, für diesen Zweck, von Gott ausgewählte Menschen, wurden vom Heiligen Geist geleitet, getrieben, ohne dass sie aufhören, Menschen zu sein. Sie werden nicht Roboter. Jeder hat in seiner eigenen Art das aufgeschrieben, als Mensch, was er geleitet vom Heiligen Geist aussagen sollte. Und weil das so war, weil das so geschehen war, weil die Worte so aufgeschrieben, deshalb so geführt wurden, so ist das Schrift, so ist das Wort aus der Schrift, wie Petrus am Anfang sagt, ein Licht, das in unserem Herzen aufgeht. Paulus hat eine ähnlich hohe Überzeugung, was die Schrift angeht. Zum Ende seines Lebens, als er im Gefängnis saß und es nicht mehr so gut aussah, da schrieb er an Timotheus, ein Schüler von ihm. Einer, dem er mal seinen Sohn nannte, weil er so ein enges Verhältnis zu ihm hatte. Und er sagte zu ihm in 2. Timotheus 3, Vers 15, du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wahnsinnig tolle Worte. Das, was wir in der Schrift haben, ist alles, was wir brauchen für die Rettung durch Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn. Und weil es von Gottes Geist eingegeben ist, eingehaucht ist, so ist es für jeden Christus-Nachfolger sehr nützlich, sagt er. Und weil diese Worte von Gott sind, dadurch sind wir in der Lage, ein Leben zu führen nach Gottes Willen, was gut und richtig ist. Haben wir alle Antworten dadurch? Nein. Aber das, was nötig ist für ein Leben, nach dem Gott wohlgefällig ist, haben wir. Und so sehen wir hier, wie wichtig die Heilige Schrift für Paulus war. Und diese Wichtigkeit will er unbedingt an Timotheus weitergeben. Und nicht nur ihn, an jeden von uns auch. Wenn wir diesen Worten von Paulus und Petrus und auch Jesus glauben, wenn wir die Bibel einen hohen Stellenwert für unser Leben geben, dann ist die nächste Frage eigentlich, wie gehst du mit der Bibel um? Wie lesen wir die Bibel? Und das meiste darfst du gewinnen. Wenn du glaubst, dass die Bibel die Heilige Schrift ist, dann soll sich das zeigen, indem wir damit umgehen. Ich meine damit nicht, wie wir das Buch als Buch behandeln, als wäre das Buch selbst irgendwas Besonderes. Denn entscheidend ist, was drin ist, nicht das Buch selbst. Für mich, in meinem Umgang damit, nehme ich für mich eine Anweisung von Paulus, die er an Timotheus geschrieben hat, in demselben Brief. Da sagte er in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Eine andere Übersetzung, um das zu ergänzen. Da steht in der neuen Genfer Übersetzung, um diese Worte zu setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Wir haben das Wort der Wahrheit, sagt Paulus hier, und die Botschaft der Wahrheit von Gott gegeben. Und es ist unsere Aufgabe, das Recht zu teilen. Das bedeutet für mich, dass ich alles daran setze, zu verstehen, was diese Wahrheit ist. Und es recht zu benutzen. Denn jeder weiß es, die Bibel kann man wirklich missbrauchen. Man kann dann also eine Keule machen, um andere kaputt zu schlagen. Aber man kann sich so in Einzelheiten verrennen, dass man das tut, wovor Paulus im nächsten Vers warnt, wo er sagt, Timotheus, meide das leere Geschwätz. Das sind Dinge, wo man über Wörter streitet und Dinge, sodass es dazu führt, dass das, was Gott als Unrecht nennt, gefördert wird sogar. Das Wort der Wahrheit recht teilen. Was heißt das? Das heißt für mich, dass ich die Wahrheiten in den Worten suche, die ich in der Bibel lese. Das heißt für mich erstens das, was man Exegese oder Auslegung nennt. Da stellt man dann die Frage dabei, ja, was hat der Text gesagt in dem damaligen Zusammenhang? In welchem Zusammenhang haben die Leute das geschrieben oder gesagt? Wenn ich die Wahrheit der Schrift ernst nehme, dann darf ich eine Schriftstelle nicht nehmen und nach meinem eigenen Geschmack anwenden. Ich muss zuerst fragen, was Gott durch den Autor sagen wollte. Das ist der Zusammenhang. Für viele Schriftstellen ist diese Frage eigentlich nicht nötig. Es gibt so viele Sachen, die ganz klar sind. Wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Ja, das ist eigentlich ganz klar. Oder wenn Petrus sagt, werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Da brauchen wir nicht groß darüber diskutieren. Oder wenn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das Problem ist nicht das richtige Verständnis, sondern die Umsetzung, wie wir es eigentlich tun. Ich meine, in einer Weise tun wir das alles, diese Idee von Zusammenhang beachten, das tun wir alle. Wenn zum Beispiel, es steht in 1. Mose 6,14, baue dir eine Arche, einen Kasten aus Kofferholz, teile ihn in mehrere Räume ein und dichte ihn ab mit Asphalt. Da fangen wir nicht an, eine Arche zu bauen, weil wir wissen aus dem Zusammenhang, es ist ganz klar, dass er das an Noah geschrieben hat. Und wenn wir in 1. Mose 12 lesen, da ist eine Aufforderung von Gott, geh aus deinem Vaterland. Dann fangen wir nicht an, die Koffer zu packen. Weil es aus dem Zusammenhang klar ist, dass Gott diese Worte an Abraham gesprochen hat. Es steht sogar geschrieben in einem Psalm. Es gibt keinen Gott. Aber wenn man den Zusammenhang sieht, ein bisschen größer sieht, dann steht eigentlich, dass das der Narr sagte, es gibt keinen Gott. Der Zusammenhang hilft uns auch, Worte zu verstehen, wie diese von Jesus, wo er zum Beispiel in Lukas 14 uns auffordert. Ab Vers 26 sagt er, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mehr mein Jünger sein. Wow. Wer seinen Vater und die Mutter hasst, damit kämpfen, weil sie sagen, wie soll ich meine Eltern hassen? Und so wissen wir auf der einen Seite, das kann es nicht bedeuten. Aber Jesus hat es gesagt. Aber wenn ich den geschichtlichen Zusammenhang betrachte, dann lerne ich, dass es damals, bei vielen Lehrern damals, die Rabbiner oder was auch immer, eine Art des Lehrens war, das zu benutzen, was man Hyperbel nennt. Das heißt, eine bewusste Übertreibung, was eigentlich selbst nicht so genau zu nehmen war, sondern es soll eine Wahrheit klar machen. Und das war damals sehr oft der Fall. Und so benutzte Jesus das hier, was die Rabbiner benutzt haben. Und die Leute, die zugehört haben, wussten ganz genau, was er meint. Sie wussten, und wir wissen es auch, dass Jesus als Lehrer nicht wirklich ein Hassen meinte, sondern aber wohl für sich die höchste Priorität im Leben beansprucht. So hilft uns diesen Zusammenhang, ein richtiges Verständnis von diesen Worten zu bekommen. Auch die Art von den verschiedenen Büchern oder was man Gattung nennt, das gehört auch zu einem richtigen Verständnis. Was wir zum Beispiel manchmal in den Büchern den Psalmen lesen, das kann einem richtig erschrecken. Wenn wir nicht bedenken, dass es um Lieder handelt, um Poesie geht, wo vor allem Emotionen zum Ausdruck kommen, egal wie falsch diese Emotionen sein sollten. Und wenn wir das schätzen lernen, wie wir das gemacht haben, dann sehen wir schon, wie gut es sein kann, wenn wir die dunkelsten Gedanken und Gefühle, die wir haben, vor Gott bringen. Egal wie sie sind, das haben die Psalmen uns gezeigt, in wunderbarer Weise. Noch ein Beispiel in den Sprüchen. Wenn wir die Art von oder Gattung von diesen Büchern ignorieren, dann kriegen wir Probleme. Zum Beispiel, wenn ein Elternpaar liest, Sprüche 22,6. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen, und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Und jemand sagt, das ist eine Verheißung, wenn wir es richtig machen, wird das Kind gläubig sein und gläubig bleiben. Die sehen darin einen Automatismus, ein Gebot. Das Problem ist, wenn es gibt, dass es mehr als genug gläubige Eltern gibt, die wirklich alles in ihr, so viel in ihre Kinder investiert haben und so gläubig sind und gebetet haben, wo aber die Kinder als Erwachsene das nicht übernommen haben und sich von Gott entfernt haben. Und wenn man diesen Automatismus dabei behält, dann bringt es die Eltern zum Verzweifeln. Dann machen sie sich vor, was habe ich falsch gemacht? Wobei sind diese Sprüche oder Sprichwörter eine andere Art von Literatur als zum Beispiel ein Gesetz. Das sind allgemeine Lebensweisheiten, die sehr hilfreich sind, aber wurden nie gemeint als etwas, wo was automatisch geschehen muss. Wenn A, dann B. Und wir wissen, in allen Lebensweisheiten, auch andere aber nicht von der Bibel, gibt es Ausnahmen dazu. Aber diese Ausnahmen machen diese Sprüche nicht ungültig, wenn man sie richtig versteht. Und es geht um Weisheiten, nicht um automatische Regeln, die immer überall gelten. Und so ist es wichtig, eben einfach diese Dinge mit einzubeziehen, wenn wir die Wahrheit der Schrift richtig verstehen wollen. Und wenn auch das richtige Verständnis wichtig ist, ich würde sagen, genauso wichtig oder noch wichtiger ist eben die Anwendung. Manche Leute nennen das Hermeneutik, die Anwendung. Was sagt der Text zu mir heute aus diesem Exegese, dieser Auslegung des Textes? Frage ich mich, okay, was setze ich im Leben um? Wie wollen wir heute leben, wenn wir die Wahrheit in dem Text verstehen? Und ich will zwei Stellen dazu aufgreifen, die für mich wirklich sehr wichtig sind. Erstens in Hebräer 4, ab Vers 12. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hier steht ganz klar, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und ich muss sagen, wie oft habe ich erlebt, wie dieses Wort Gottes in mein Leben hineingesprochen hat, tief ins Herz, und mir klargemacht hatte, wann ich vielleicht falsche Beweggründe hatte, wo ich etwas falsch gesagt oder getan habe, wo meine Gedanken auf einem völlig falschen Weg waren. So wirksam ist sein Wort auch heute. Und hier will ich nun eine wichtige Grundregel klar machen. Wenn ich in der Bibel lese, dann ist in erster Linie die Person, zu der Gott zuerst durch sein Wort spricht, ich. Wie oft habe ich mich dabei ertappt, eine Stelle zu lesen und gleich denke ich dann an eine andere Person. Ach Mensch, wenn diese Person nur diese Worte lesen würde, warum würden sie so und so verhalten? Hat sie nie gelesen, was hier steht? Wir denken an diese andere Person und das ist nicht in Ordnung. Denn zuerst spricht es zu mir. Denn bei anderen Personen können wir die Beweggründe, die Gedanken dieser Personen nicht lesen, Gott aber schon. Da gibt es natürlich Ausnahmen zu dieser Regel. Aber es beginnt damit, dass wir auf uns selbst schauen. Und das betont auch Jakobus in seinem Brief. Jakobus 1, Vers 22, da sagt er ganz klar, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, als die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, Er wird glückselig sein in seinem Tun. Man muss sich vorstellen, ein Mensch schaut in den Spiegel und sieht, oh, da ist was am Gesicht. Das ist was ganz Dreckiges am Gesicht. Ich muss unbedingt das Gesicht waschen. Und dreht sich um und dann geht weg. Tut nichts. Ja? Wenn ich mir das vorstelle bei mir, das würde ich nie tun. Ja? Wenn ich sehe, oh, das ist schlecht, dann muss ich sagen, okay, da muss ich was ändern. Aber nach Jakobus ist es genauso zu verstehen, wie man, wenn man in der Bibel liest, aber es nicht umsetzt. Und ich glaube, dass die Bibel vielerorts so einen schlechten Ruf hat, weil es das Leben der Menschen nicht berührt, die darin lesen. Da glaubst du, dass Gottes Wort Leben verändert. Die Wörter haben keine Kraft, aber der Heilige Geist durch sein Wort wirkt in uns. Und diese Worte von Gott bewirkt Veränderung durch seine Kraft, zu seiner Ehre. Und wenn wir das glauben, dann soll es auch bei uns seinen Anfang haben. Amen.